Mein Titel der heutigen Split heißt 40 Jahre Wüstenwanderung. Aus aktuellem Anlass möchte ich heute auf die Wüstenwanderung der Israeliten eingehen, die 1443 vor Christi am Anfang des 15. Nisan am Abend begann. Genauer gesagt an der Nacht des Wachens, also am ersten Tag der ungesäuerten Brote. Es besteht nach wie vor eine große Verwirrung über den zeitlichen Ablauf und den Weg, den die Israeliten zurückgelegt haben. Auch gibt es große Verwirrung, wo und ob die Israeliten überhaupt das Rote Meer durchquert haben. Waren die Israeliten völlig ohne Plan, lost in der Wüste oder hatten sie komplett sich 40 Jahre verlaufen? Was war da los? Oder wurden sie von Gott geführt und wussten zum Teil sehr genau, wo sie waren? Haben die Israeliten das Rote Meer am Golf vom Suez oder am Golf vom Aqaba überquert? Oder ganz woanders? Die Verwirrung betrifft insbesondere die Übersetzung des hebräischen Wortes Yam Suf, was mit Rotem Meer und Schilfmeer übersetzt wurde. Wir werden anhand der Bibel und archäologischen Funden ein besseres Bild darüber bekommen. Wir müssen zuvor auf einige Grundlagen eingehen, um später dann Fehlinterpretationen und Falschaussagen von einigen Bewegungen anhand der Bibel widerlegen zu können. Die Wüstenwanderung kann man in drei Stationen aufteilen. Die erste Station beginnt beim Auszug von Ramses in Ägypten und endet am Berg Sinai oder auch dem Berg Horeb genannt, wo die 10 Gebote verkündigt wurden. Die zweite Station endet in Kadesh Barnea, von wo Speer abgesandt worden sind in das Heilige Land, um dies auszukundschaften. Die dritte Station umfasste die nicht näher beschriebenen 38 Jahre Irrwanderung, welche mit dem Übergang der neuen Generation über den Jordan endete. Die Bücher Mose werden in 5 Bücher aufgeteilt. Auch hier lässt sich wunderbar die Reihenfolge der Wanderung erkennen. Schauen wir uns nur die Bücher an, wo es auch auf die Wanderung drauf ankommt. Das zweite Buch Mose berichtet ausführlich über den Auszug der Israeliten bis zum Berg Sinai. Das vierte Buch Mose umfasst die Geschichte der Israeliten vor Beginn des zweiten Monats im zweiten Jahre. Also ein Jahr und im zweiten Monat. Hier fand kurz vor dem Aufbruch vom Berg Sinai eine Volkszählung statt. Bis zum Anfang des 11. Monats des 40. Jahres ihrer Wanderschaft. Das heißt, das vierte Buch Mose und beschreibt den Zeitraum von 38 Jahren und 9 bis 10 Monaten. Das fünfte Buch Mose wird im Hebräischen in 10 Abschnitte eingeteilt. Der erste Abschnitt ist eine Erzählung der Erlebnisse in der Wüste von der Abreise vom Berg Horeb oder Sinai bis zur Ankunft nach Kadesh. Das ist wichtig, weil wir nachher auch die Bibelstellen sehen, die sich darauf beziehen. Auf die Zeitpunkte kommt es drauf an. Der zweite Abschnitt ist der Marsch von Kadesh bis zur Ankunft im Lande der Amoriter und die Siege über den König Sihon, Og und König von Baschan. Dies nur zur Info über die Bücher Mose mit der Aufteilung in den zeitlichen Ablauf, der stattfindet. Beginnen wir jetzt mit dem ersten Teil des Auszuges bis zum Berge Sinai. Den ersten Abschnitt des Fluchtweges kann man deutlich auf der Karte verfolgen. Der Weg von Ramses geht nicht in Richtung auf die spätere Philisterstraße, die der Highway Number 1 von Ägypten über Palästina nach Asien ist. Diese Hauptstraße für Karawanen und Militärkolonnen läuft parallel zur Mittelmeerküste und ist die kürzeste und beste, auch zugleich am schärfsten bewachteste Reiseroute. Ein Heer von Soldaten und Beamten in den Grenzfonds übt über jeden Zu- und Abgang eine genaue Kontrolle aus. Der Weg birgt ein zu großes Risiko. Daher zieht das Volk südwärts, zuerst nach Sukkot. Dies ist ein Ort, der archäologisch soweit klar ist. Jetzt kann man anhand der Bibel eine interessante Entdeckung machen, wo Gott eingreift und den Verlauf des Weges ändert, um eben nicht die schnelle, gefährliche Route zu nutzen. Dort wären Kämpfe vorprogrammiert gewesen, was er nicht wollte. Und schauen wir uns das, schlagen Sie bitte auf, in 4. Mose 33, Verse 5 bis 8. Ich zitiere hier aus der Züricher Bibel, weil die Luther etwas ungenau hier übersetzt. 4. Mose 33, Verse 5 bis 8. Und von Ramses zogen die Israeliten weiter und lagerten in Sukkot, wie wir gerade hörten. Und von Sukkot zogen sie weiter und lagerten in Etam, das am Rand der Wüste liegt. Und vom Etern zogen sie weiter und kehrten um, schreibt die Zürcher, kehrten um nach Pi Hahiroth, das gegenüber von Baal Zephon liegt. Und sie lagerten vor Migdol. Und von Pi Hahiroth zogen sie weiter und zogen mitten durchs Meer. Das ist die Überquerung. Die Schlachter schreibt auch besser hier für kehrten um und wandten sich nach. Eine bessere Stelle finden wir in 2. Buch Mose 14. Schlagen Sie bitte auf, 2. Buch Mose 14, Verse 2. Rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern bei Pi Hahiroth zwischen Migdol und dem Meer. Von Baal Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr euch lagern. Und auch im 2. Buch Mose 14, Vers 17, da beginnt dann das Heer, die Israeliten zu verfolgen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und all seiner Macht, an seinen Wagen und Männern. Das Volk ist also in südöstlicher Richtung zum Golf von Suez unterwegs. Sie befinden sich in die Enge getrieben am Roten Meer, am Golf von Suez, vermutlich 100 bis 150 Kilometer entfernt von Ramses, bevor der Pharao mit seinem Heer sie einholte. Nach der jüdischen Tradition überquerten die Israeliten das Rote Meer am letzten Tag der ungesäuerten Brote, am 7. Tag. Man geht davon aus, dass die Israeliten 6 Tage nach ihrem Aufbruch am Roten Meer angekommen waren und das Rote Meer in 6 Stunden am 7. Tag der ungesäuerten Brote durchquerten. Genauso lange, wie Jesus Christus am Kreuz litt. Nämlich genau 6 Stunden. Hier gibt es die erste Verwirrung und Schwierigkeit, welche eigentlich keine ist. Denn das hebräische Wort Yam Suf wurde einmal im Rote Meer und ein anderes Mal in Riedmeer, also Schilfmeer übersetzt. Es ist ganz klar eine falsche Übersetzung, welche ebenfalls geteilt wird mit den Rabbinern aus Israel. Es gibt einen Artikel, der Jewish Action, The Magazine of Orthodox Union, wo ein orthodoxer Rabbiner ganz klar auf die falsche Übersetzung im Detail eingeht. Das Wort Yam Suf darf, wie in diesem Fall geschehen ist, nicht wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt werden. Im gesamten Neuen Testament allerdings lesen wir auch nur vom Roten Meer im griechischen Text. So kann man erkennen, dass im Neuen Testament das Rote Meer zu der Zeit sehr klar definiert war. Jeder wusste, was damit gemeint ist. Schauen wir uns einmal einen Beweis folgender Bibelstelle an. Schlagen Sie bitte auf. 1. Könige 9, 1. Könige 9, Vers 26. Ich lese immer, wenn ich nichts sage, aus der Luther 84. Und Salomo baute auch Schiffe in Ezion-Geber. Und bei Elat liegt am Ufer des Roten Meers im Lande der Edomiter. Hier heißt das Wort ebenfalls Yamsuf, was Rote Meer richtigerweise heißen sollte. König Salomo hatte hier seine Flotte liegen von Schiffen, und zwar in Ezion Geber, an der nördlichen Spitze am Golf von Akaba, im Lande der Edomiter. Er hat es nicht in einem Schiffmeer oder so zu liegen, ne? Mit Sicherheit nicht. Kommen wir jetzt auf die Überquerung und den weiteren Verlauf zu sprechen. Schlagen Sie hierzu bitte auf 4. Mose 33, 8 bis 10, Verse 8 bis 10. 4. Mose 33, Verse 8 bis 10. Von Pi-Hariot zogen sie aus und gingen mitten durchs Meer in die Wüste und zogen 3 Tagesreisen in der Wüste Etam und lagerten sich in Mara. Von Mara zogen sie aus und kamen nach Elim. Da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmen und sie lagerten sich dort. Vers 10. Von Elim zogen sie aus und lagerten sich am Roten Meer. Die Wüste Etam wird an anderen Bibelstellen auch als Wüste Schur bezeichnet. Wir kommen später darauf zurück. Sie wanderten also 3 Tage am Roten Meer entlang, sagt uns die Bibel, südwärts, nicht nordwärts. Südwärts sind sie jetzt in der Wüste und fanden kein Wasser, wie wir das in 2. Mose Vers 15 bis 22 lesen können. Dies war also circa 3 Tage nach den Tagen der ungesäuerten Brote. Man geht davon aus, dass es mehr als 2 Millionen Israeliten waren mit Eseln, Ziegen und Schafen und Vieh. Da nur die Männer ohne Frauen und Kinder mit 550 angegeben werden. Man geht davon aus, dass solch eine Menge eine Tagesstrecke von ca. 20 bis 30 Kilometer bewältigen können. Vom Nil bis zu den Bergen der Halbinsel Sinai erstreckte sich laut den Archäologen ein uralter Trampelpfad. Er war die Zubringerstraße für die unzähligen Arbeiter- und Sklavenkolonien, die schon 3000 vor Christi Kupfer und Türkise in den Bergen Sinais schürften. Als die Israeliten das Rote Meer durchquert hatten, durchliefen sie 3 Tage eine wasserlose Strecke gen Süden, nach Mara, wie wir gelesen haben. Wie wir gelesen hatten, lagerten sie in Mara am Roten Meer, wo sie zu den Bitterquellen kamen. 70 Kilometer vom Nordzipfel des Roten Meeres quillt noch heute ein Brunnen, ein Hawara in der Beduinsprache. Nomaden machten laut einer Expeditionsgruppe von Werner Keller, der das Buch schrieb, und die Bibel hat doch recht, mit ihrem Vieh nur ungern hier Halt. Das Wasser verlockt nicht zur Rast. Es ist salzig und schweflig, bitter, sagt die Bibel in 2. Mose Vers 15 und 23. Da steht es genau drin. Das ist das alte Mara. Von dort aus führte der Weg einen Tagesmarsch weiter, einen zur zweiten Raststätte, nachdem sie das Rote Meer durchquert hatten, nach Elim. Jetzt sind wir in Elim, wo die Israeliten 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume fanden. Das können Sie nachlesen in 2. Mose 15, Vers 27. Die Bibel sagt uns nicht genau, wie lange die Israeliten dort blieben. Die nächsten Zeitangaben finden wir in 2. Mose 16, Vers 1. Ich zitiere, von Elim zogen sie aus, und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Hinter Elim beginnt die Wüste Sin, an der Küste des Roten Meeres, heute die Ebene LKA. Der Zeitpunkt fand genau 30 Tage nach dem Beginn des Auszugs statt. Der jüdische Historiker Josephus schreibt Folgendes zu 2. Mose 16. Ich zitiere, die Gegend aber war wüst und öde, sodass sie von Früchten nicht leben konnten. Sie mussten daher mit Brot ihr Leben fristen, das sie aus Mehl und gekneteten und dann an schwachem Feuer gebacken hatten. Davon lebten sie bis zum 30. Tage. Denn länger reichte das nicht aus, was sie aus Ägypten mitgenommen hatten. Das war das ungesäuerte Brot, was sie noch gegessen hatten. Das Kapitel 16 in 2. Buch Mose beschreibt, wie Gott den Israeliten zum ersten Mal das Brot vom Himmel gab. Manna. Gott erklärt Mose, dass die Israeliten 6 Tage die Woche das Manna sammeln sollten und dass sie erst an jenem Abend beginnen sollten. In diesem Fall sollte erst an dem Abend die Wachteln gesammelt werden und am nächsten Morgen das Manna. Davon ausgehend, dass dieser Abend der Auftakt zu den ersten 6 Tagen war, an denen die Israeliten Manna sammelten, war dieser Abend logischerweise auch der Anfang einer neuen Woche, der erste Tag der Woche. Samstagabend sozusagen, nach dem Sabbat mit Sonnenuntergang. Gottes Wunder braucht keine Beweise, aber es ist trotzdem sehr interessant, dass es in den Frühjahrsmonaten zu großem Vogelzug in dieser Region kommt. Möglicherweise hat Gott sich diesen bedient. Die Vögel ziehen seit alters auf 2 Routen nach Europa. Die eine führt über die Westspitze Afrikas nach Spanien und die andere um das östliche Mittelmeer zum Balkan, welche teils direkt über die Sinai-Halbinsel verläuft, wie Flavius berichtet, Josephus. Er schildert ein Erlebnis: Noch in unseren Tagen fangen Beduinen in der gleichen Gegend im Frühjahr und Herbst die erschöpften Wachteln mit der Hand auf. In 5. Mose 8, Vers 3 wird uns gesagt, dass kein Israelit das Manna jemals zuvor gesehen hatte. Wir sehen hier, wie Gott hier ein Wunder vollbracht hatte, was für die nächsten 40 Jahre über Bestand hatte. Hier waren alle Mineralien drin, brauchten nichts anderes außer Manna. 40 Jahre. Wir lesen auch darüber, wie der Geschmack und die Konsistenz des Mannas war und wie lange man es aufbewahren konnte, nämlich nur einen Tag. Nur am Sabbat hielt es aber 2 Tage, da am Sabbat nicht gesammelt werden sollte. Im Krug vor der Bundeslade konnte das Manna sogar aufbewahrt werden für die Nachkommen, aber eben nur vor der Bundeslade. Schlagen wir hierzu mal bitte 2. Mose auf, 2. Mose 16, Vers 16. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und auch Vers 31. Und das Haus Israel nannte es Manna. Und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig. Und auch Vers 20 nochmal zurück. Aber sie gehorchten Mose nicht und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend. Und Mose wurde zornig auf sie. Und Vers 21, sie sammelten aber alle Morgen, so viel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Vers 33 nochmal. Und Mose sprach zu Aaron, nimm ein Gefäß und tu Manna hinein, den 10. Teil des Scheffels, und stelle es hin vor den Herrn, dass es aufbewahrt werde für eure Nachkommen. Das war vor der Bundeslade. 35. Und die Israeliten aßen Manna 40 Jahre lang, bis sie in dem bewohnten Land kamen, bis an die Grenze des Landes Kanaan, aßen sie Manna. Schlagen Sie auch 4. Mose 11 auf. 4. Mose 11, Vers 7 bis 9. Es war aber das Manna wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedolachharz. Und das Volk ließ hin und her und sammelnd und vertrieb es mit Mühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es in Töpfen und machte sich Kuchen daraus. Und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Und wenn bei Nacht der Tau über das Lager fiel, so fiel das Manna mit drauf. Wir werden jetzt sehen, wie menschliche Erklärungsversuche dieses Wunder verdrehen und aufzeigen, wie Satan durch falsche Assoziationen Gottes Wunder verfälscht. Hier ein Beispiel. Der folgende Augenzeugenbericht ist mehr als 500 Jahre alt. Ich zitiere: In allen Tälern um den ganzen Sinaiberg findet man noch zu dieser Zeit Himmelsbrot, welches die Mönche und die Araber sammeln, behalten und verkaufen, den Pilgern und fremden Leuten, die dahin kommen. So schrieb anno 1483 der Mainzer Dekan Breitenbach von einer Pilgerfahrt zum Sinai. Weiter berichtet er: Dasselbe Himmelsbrot fällt morgens gegen Tag, eben wie Tau oder Reif, und hängt Tropflicht an dem Gras, den Steinen und an den Ästen der Bäume. Und es ist süß wie Honig und hänget und klebet an den Zähnen, so man es isst. Und wir kauften davon viel Stück. Der deutsche Botaniker Ehrenberg erklärte 1823, dass das Manna, wie es heute noch so in der Region genannt wird, ein Sekret ist, das Tamariskenbäume und Sträucher aussondern, wenn sie von einem im Sinai heimischen Schildlausart gestochen werden. Die Insekten schwitzen ein eigentümliches harzartiges Sekret aus, das die Form und die Größe von Koriandersamen hat. Im Hinabfallen ist es weiß, erst nach längerem Liegen nimmt es eine gelblich-bräunliche Farbe an. Der Geschmack der auskristallisierten Mannakörnchen ist eigentümlich süß und lässt sich am ehesten mit Honigzucker vergleichen. So berichtet ein weiterer deutscher Botaniker namens Bodenheimer 100 Jahre später. Die Expeditionsergebnisse bestätigen gleichfalls die Schilderung von Manna und merken weiter an. Genauso beeilen sich die Beduinen noch heute auf der Sinai-Halbinsel ihr Manna vom Himmel, wie sie es nennen, in sehr frühen Morgenstunden aufzulesen. Denn die Ameisen sind gierige Konkurrenten. Sie beginnen mit der Sammeltätigkeit, aber erst, wenn der Boden eine Temperatur von 21 Grad Celsius erreicht hat. Das ist etwa gegen 8.30 Uhr vormittags. Bis dahin sind die Tiere noch starr. Sobald die Ameisen munter werden, verschwindet auch das Manna, wird berichtet, und zerschmolz. Schauen wir uns jetzt Psalm 23 an. Psalm 23 Vers 25, ich glaube, dass ich mich da vertan habe. Ich glaube, das war 75 oder 78, Vers 23, ich muss noch mal gucken. Mal wieder Engelsbrot. Es geht um Engelsbrot in Psalm, dass es von Gott gegebenes Engelsbrot ist. Psalm 78, 25, das wollte ich nämlich sagen. Brot der Engel aßen sie alle. Er sandte ihnen Speise in Fülle. Manna war geistiges Brot für die Engel, welches Gott als physisches Brot dem Volk zur Verfügung stellte. Ich selber bin auf diese falsche Erzählung von der Expeditionsgruppe hereingefallen, aber vielleicht hätte ich mich auch auf was anderes konzentriert. Kann passieren, aber es kann auf keinen Fall der Fall gewesen sein, dass es ein Insekt war, dass es eine Schildlaus war, denn es ist ein unreines Tier, was laut Bibel wir nicht essen dürfen. Von einer Schildlaus kann es mit 100%iger Sicherheit nicht sein. Wir können einmal falsch liegen, aber dann müssen wir uns wieder um 180 Grad wenden. Nicht um 360 Grad, wie ein Politiker immer sagte, falsch. Drin. Die Israeliten sind danach weiter nach Dofka gereist. Wo dieser Ort zu finden ist, wusste man sehr lange nicht. Aber Sprachforscher fanden heraus, dass es mit dem Wort Mafgat verwandt sein könnte, das Türkis bedeuten könnte. An dem Ort befinden sich heute altägyptische Bergwerksminen für Kupfer und Türkis. Sehr interessant. Weiter ging es nach Rafim. Zuvor fand aber ein Wunder Gottes statt. Schlagen Sie bitte auf, 2. Mose, Vers 17. 2. Mose 17, Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagesreise, wie ihnen der Herr befahl. Und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Auch weiter in Vers 6. Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb, der Sinai, Berg Sinai. Da sollst du an den Fels schlagen. So wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten vor Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Vers 8, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Dann auch Vers 11, und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel, und wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Raphim ist wohl das heutige Phairan und wird von den Arabern Perle des Sinais genannt. Die Oase ist die größte Palmoase vom Sinai. Aufgrund der relativ großen Wasservorkommen gilt dieser Ort als der fruchtbarste Platz im Sinai. Folglich wollten die Amalekiter, die dort lebten, diese fruchtbare Oase vor den Israeliten verteidigen. Man könnte meinen, dass dies ein Widerspruch zur Aussage der Bibel ist. Da die Israeliten kein Wasser hatten und der Ort Raphim doch eine wasserreiche Gegend gewesen sein könnte, wo die Amalekiter lebten. Gott ließ durch Moses Stab Wasser aus dem Felsen hervorbringen, keine Cola Bier, da das Volk kein Wasser hatte. Wir sehen aber, dass dieses Geschehnis kurz vor Raphim geschah, da Mose den Ort in 2. Mose 17, Vers 7 Massa und Meriba nannte. Kommen wir auf einen weiteren Ort oder dem Land Midian zu sprechen. Es gibt immer wieder wilde Spekulationen über den Ort oder das Land Midian. Laut der Bibel gibt es keine Hinweise, wo sich damals Midian befand. Dem Ort, an dem sich Mose über 40 Jahre aufhielt. Aber wir bekommen folgende Hinweise aus der Bibel, dass die Familie von Mose ihn am Berg Sinai besuchte. Schlagen Sie hierzu auf 2. Mose 18, Verse 1 bis 3. Und Jitro, der Priester in Midian, um Moses Schwiegervater, hörte alles, was Gott an Mose und seinem Volk Israel getan hatte, dass der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte. Dann nahm er mit sich Zippora, die Frau des Mose, die er zurückgesandt hatte, samt ihren beiden Söhnen, von denen hieß einer Gershon, den Mose sprach, ich bin ein Gast geworden im fremden Lande. Und Vers 5, als nun Jitro, Moses Schwiegervater und seine Söhne und seine Frau zu ihm in die Wüste kamen, an den Berg Gottes, wo er sich gelagert hatte. Wir sehen also, die Familie war zwischenzeitlich, man weiß nicht wann, zu den Schwiegervater gegangen und der kam jetzt zurück mit der Familie wieder an den Berg Sinai. Die Bibel gibt uns auch hier nicht viele Informationen über deren Reise, aber seine Familie und sein Schwiegervater kamen, wie gesagt, aus der Nähe des Berges Sinai zurück zu Mose, um ihn zu besuchen. In den beiden nächsten Stellen kann man erkennen, dass er schon einmal in Midian an den Berg Sinai reiste und dann von dort nach Ägypten. Schlagen wir auf 2. Mose 3, Verse 1 bis 2. Es geht um Moses Reise in dem Fall. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes des Hore, Berg Sinai. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einem feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Schlagen Sie auf 2. Mose 4, Vers 20. So nahm denn Mose seine Frau und seinen Sohn und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland und nahm den Stab Gottes in seine Hand. Er zog also von dem Berge, von der Gegend nach Ägypten. Der Schwiegervater hatte laut Gott auch eine sehr nützliche Hilfestellung und einen Vorschlag. Da er sah, wie Mose völlig fertig war aufgrund der vielen Aufgaben, die er selber entscheiden wollte. Es wurden Helfer eingesetzt für Mose, wie auch heute in der Kirche Ämter vergeben werden und die Aufgaben zu verteilen. Die Kirchenleitung kann somit besser sich auf die Themen kümmern, die wichtig sind. Schauen wir uns das mal an. Dieser Vorschlag ist hochinteressant. 2. Mose 18, 2. Mose 18, Vers 13. Am anderen Morgen setzte sich Mose, um das Volk recht zu sprechen. Und das Volk stand um Mose her und vom Morgen bis zum Abend. Auch Vers 16. Denn wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich richte zwischen dem einen und dem anderen und tue ihnen kund die Satzung Gottes und seine Weisungen. Auch Vers 18. Du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer. Du kannst es allein nicht ausrichten. Auch Vers 21. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk und nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinnen feind. Die Sätze über sie als Oberste, über 1000, über 100, über 50 und über 10. Vers 22, dass sie das Volk alle Zeit richten. Nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen. Alle geringen Sachen aber sollen sie selber richten. So mach dir es leichter und lass sie damit dir tragen. Moses Leben kann man anhand der Bibel, das können Sie später nachlesen, in 2. Mose 7, Vers 7 und Apostelgeschichte 7, Vers 23, ganz klar in 3x40 Jahresabschnitte aufteilen. 40 Jahre lebte Mose in Ägypten, bevor er für 40 Jahre in die Wüste floh nach Midian. Vermutlich in der Gegend der Wüste Sinai. Zumindest in der Region vom Berg Sinai. Er ging dann wieder nach Ägypten und stand mit 80 Jahren vor dem Pharao und zog 40 Jahre mit den Israeliten in der Wüste umher, bevor er mit 120 Jahren starb. Er lebte somit insgesamt für 80 Jahre am Stück in der Wüste. Er kannte sich dort mit Sicherheit gut aus. Es gab Handelsrouten und Straßen. Den Weg zum Berg Sinai kannte er mit Sicherheit, da er diesen mehrmals hin- und zurückgereist war. Die Idee, dass das Volk völlig hilflos, lost war und planlos in der Wüste umherirrte, ist somit nicht ganz richtig. Man muss sich die Wüste auch nicht aus Sand ohne alles vorstellen. Man kann auch eine Steppe dazu sagen. In der großen Luther-Familienbibel von 1975, die ich habe, wird berichtet, wie George Williams in einer Expedition den Abschnitt unterhalb von Kanaan beschreibt, wo sich die Israeliten über 38 Jahre aufhielten. Er beschreibt, in den bergigen Regionen ragen immer wieder Felssteine hervor. Ein wirres Chaos von Kreidefelsen ohne Vegetation. Kahl, nackt und leblos wird berichtet. Richtig ist aber, dass nur allein Gott den Befehl und die Richtung vorgab. Schauen wir uns das auch einmal an. In 4. Mose 9, 4. Mose 9, Vers 15 bis 23 lese ich mal, weil es hochinteressant ist. Und an dem Tage, da die Wohnung aufgerichtet wurde, bedeckte eine Wolke die Wohnung, die Hütte des Gesetzes. Und vom Abend bis zum Morgen stand sie über der Wohnung, wie ein feuriger Schein. So geschah es die ganze Zeit, dass die Wolke sie bedeckte und bei Nacht ein feuriger Schein. So oft sich aber die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Israeliten auf. Und wo die Wolke sich niederließ, da lagerten sich die Israeliten. Nach dem Wort des Herrn brachen sie auf und nach seinem Wort lagerten sie sich. Solange die Wolke auf der Wohnung blieb, solange lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage stehen blieb über der Wohnung, so beachteten die Israeliten die Weisung des Herrn und zogen nicht weiter. Und wenn die Wolke auf der Wohnung nur wenige Tage blieb, so lagerten sie sich nach dem Wort des Herrn und brachen auf nach dem Wort des Herrn. Wenn die Wolke da war, vom Abend bis zum Morgen und sie dann sich erhob, so zogen sie weiter. Oder wenn sie sich bei Tage oder bei Nacht erhob, so brachen sie auch auf. Wenn sie aber zwei Tage oder einen Monat oder noch länger auf der Wohnung blieb, so lagerten die Israeliten und zogen nicht weiter. Und wenn sie sich dann erhob, so brachen sie auf. Denn nach des Herrn Befehl lagerten sie sich und nach des Herrn Befehl brachen sie auf und beachteten so die Weisung des Herrn, wie er sie durch Mose geboten hatte. Die Ankunft am Berg Sinai fand in der Wüste Sinai somit am ersten Tage des dritten Monats statt. Das war 1,5 Monate nach dem Auszug. Laut jüdischer Tradition und der Lehre der Kirche fand die Verkündigung der 10 Gebote an Pfingsten statt, welche der 50. Tag ist. Gezählt wird aber in diesem Fall nicht vom Auszug der Israeliten vom Anfang des 15. Nisan, sondern vom Sonntag nach dem Sabbat immer innerhalb der Tage der ungesäuerten Brote. Das wäre heute, wenn wir das von heute sehen, der morgige Tag wird von morgen an Pfingsten berechnen. Denn heute ist ein Sabbat. Dies ist der erste innerhalb der Tage der ungesäuerten Brote. Dies ist der erste kurze Zeitabschnitt in der Wüste, den die Israeliten zurücklegen. Wir sehen also, wir sind noch nicht viele Tage vorangekommen. Wir haben noch ein paar Jahre vor uns. Der zweite Teil der Reise beginnt nach fast 1 Jahr Aufenthalt am Berg Sinai, im Sinai-Gebirge. Sie setzten ihre Wanderung fort und gehen Richtung Norden direkt nach Kanaan. Kadesh ist die größere Etappe und liegt ca. 230 Kilometer Luftlinie vom Berg Sinai entfernt, an der Grenze zum gelobten Land. Die Bibel spricht auch hier von Kadesh, das an der Grenze vom gelobten Land liegt. Auch dieser Abschnitt lässt sich aufgrund der sehr präzisen topografischen Bibelangaben genau verfolgen. Der Weg führt am Westufer des Golfes von Akaba entlang zur Wüste Paran und weiter in die Wüste Zin mit Z geschrieben. Sie transportieren ab dem Berg Sinai auch die Bundeslade mit sich, die sie aus Holz der Akazie gefertigt hatten, wie Sie den nachlesen können in 2. Mose 25, Vers 10. Das ist heute noch auf einer Sinai-Halbinsel heimischen und sehr verbreiteten Gewächs, die Akazie. Wir bekommen in Mose 4, Vers 33 alle Lagerplätze aufgelistet. Unter anderem Ezion Geber. Aber ich werde hier nicht alle Lagerplätze erwähnen. Keine Angst. Aber wir werden sehen, wie wir gesehen hatten, in 1. Könige 9, Vers 26 hatte Salomo am Roten Meer in Ezion Geber seine Flotte später liegen. Archäologen konnten den Ort Ezion Geber identifizieren, der an der Nordspitze des Golfes von Akaba liegt, wie wir gehört haben, angrenzend an dem Lande der Edomiter. Schlagen wir jetzt 4. Mose 10 auf, 4. Mose 10, Vers 11. Es geht weiter, die Wanderung Richtung Kadesh. Am 20. Tage im 2. Monat des 2. Jahres erhob sich die Wolke von der Wohnung des Gesetzes. Und auch Vers 33. Und so zogen sie von dem Berge des Herrn, vom Berg Sinai, 3 Tagesreisen weit. Und die Lade des Bundes des Herrn zog vor ihnen her wie die 3 Tagesreisen, um ihnen zu zeigen, wo sie ruhen sollten. Sie sind also hier 3 Tage gereist vom Berg Sinai. 4. Mose 12, Vers 15. 4. Mose 12, Verse 15. So wurde Miriam 7 Tage abgesondert, außerhalb des Lagers. Und das Volk zog nicht weiter, bis Miriam wieder aufgenommen wurde. 16. Danach brach das Volk von Hazeroth auf und lagerte sich in der Wüste Paran. Wir sehen also, hier fand eine 7-tägige Pause statt. Auch interessant. Schlagen Sie jetzt auf 5. Mose, Vers 1. 5. Mose, Vers 1. 5. Mose 1. Ja. 5. Mose 1, Vers 2. 11 Tagesreisen berichtet uns die Bibel hier. Weit ist es vom Berg Horeb, vom Berg Sinai bis Kadesh Barnea, auf dem Weg zum Gebirge Seir. Also hier wären wir ganz klar auf 11 Tagesreisen hingewiesen, allerdings ohne Pausen und ohne Lagerplätze, berichtet die Bibel. Schlagen wir auch Vers 6, lesen wir weiter, Vers 6. Der Herr, unser Gott, redete mit uns am Berg Horeb und sprach, ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen. Wendet euch und zieht hin, dass ihr zu dem Gebirge der Amoriter kommt und zu allen ihren Nachbarn im Jordantal, auf dem Gebirge und ihr in der Hügelland im Südland und am Ufer des Meeres im Land Kanaan und zum Berge Libanon, bis an den großen Strom des Euphrat. Auch Vers 19. Da brachen wir auf vom Horeb und zogen durch die ganze Wüste, die groß und furchtbar ist, wie ihr gesehen habt, auf der Straße, hier wird eine Straße genannt, zum Gebirge der Amoriter, wie uns der Herr, unser Gott, geboten hatte, und kamen bis nach Kadesh Barnea. 4. Mose 33, bitte. 4. Mose 33, Vers 36. Von Ezion-Geber zogen sie aus und lagerten sich in der Wüste Zin mit Z geschrieben, das ist Kadesh. Auf der Wanderung am Golfufer vom Akaba entlang wiederholt sich das Wachtelwunder. Wiederum ist es Frühling, die Zeit des Vogelzugs. Allerdings könnten sie bis zu einem Tagesreise laufen, um die Wachteln aufzusammeln, die sich gestapelt haben. Ein wirkliches Wunder. Der Ort Kadesh besitzt in der Umgebung eine Quelle mit einem fruchtbaren Tal. Von hier aus sind 12 Abgesandte für 40 Tage lang in das gelobte Land gezogen, um es zu erkunden. Sie kamen sogar mit riesigen Rebstöcken von Trauben zurück vom Bach Eskol, das heißt Traubental. Es liegt südlich von Hebron. Sie standen jetzt kurz vor ihrem Ziel, hatten aber nach vielen Murren entlang der Wegstrecke weiterhin großen Zweifel und brachten kein Gottvertrauen auf, dass Gott dies richten könnte, dass sie da einziehen. Ab hier beginnt nun der dritte Abschnitt der Wüstenwanderung und somit der längste und unbekannteste. Eine ganze Generation wird aussterben und erst die neue darf nach über 38 Jahren Wüstenwanderung in das gelobte Land ziehen. Schlagen wir hier 4. Mose 14 auf. 4. Mose 14, Vers 16. Der Herr vermochte es nicht, dies Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zu geben geschworen hatte. Darum hat er sie hingeschlachtet in der Wüste. Auch Vers 23. Von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihnen, ihren Vätern, zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Bis 24, nur meinem Knecht Kaleb, weil er einen anderen Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist. Den will ich das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen, während die Amalekiter und Kanaaniter in der Ebene wohnen bleiben. Morgen wendet euch und zieht in die Wüste auf dem Wege zum Roten Meer. 4. Mose 32, Vers 13, sie wenden sich jetzt und ziehen wieder südwärts, Richtung Rote Meer wieder. Sie befinden sich in Kadesh, unterhalb von Israel. 4. Mose 32, Vers 13, so entbrannte des Herrn Zorn über Israel und er ließ sie hin und her in der Wüste ziehen, 40 Jahre, bis er zum Ende war mit dem ganzen Geschlecht, das übel getan hatte vor dem Herrn. Hier werden also die gesamten 40 Jahre nochmal erwähnt. Gott ist hier absolut der Kragen geplatzt. Er hat die Nase voll gehabt von den Murren und von den Sünden der Menschen. In 4. Mose 25 lesen wir, wie eine neue Generation wieder sich versündigte. Und zwar in diesem Fall wird beschrieben, wie sie sich mit den Frauen der Moabiter Unzucht betrieben. Das ist bereits die neue Generation, wo sie schon auf dem Weg zum Jordantal sind. Besonders ein Mann namens Simri wird erwähnt, der mit einer Midianiterin vor den Augen Moses kam. Können Sie alles im Buch, 4. Buch Mose 25, nachlesen. Schlagen wir aber jetzt auf, weil wir jetzt nochmal die Bibelstellen angucken, wo sie eine Kehrtwende gemacht haben von Kadesh und sich in den 38 Jahren aufhielten. 5. Buch Mose 1, Vers 40. 5. Buch Mose 1, Vers 40. Ihr aber wendet euch und zieht wieder in die Wüste, den Weg zum Roten Meer. Auf 5. Mose 2, Vers 1 bis 5. Dann wandten wir uns und zogen wieder in die Wüste, auf die Straße zum Roten Meer, wie der Herr zu mir gesagt hatte, und umzogen das Gebirge Seir eine lange Zeit, also 38 Jahre. Und der Herr sprach zu mir, ihr habt dies Gebirge nun genug umzogen, wendet euch nach Norden. Jetzt sind sie wieder Richtung Norden, um ins gelobte Land zu kommen. Und gebiete dem Volk und sprich, ihr werdet durch das Land eurer Brüder, der Söhne Esau, ziehen, die auf dem Seir wohnen. Und sie werden sich vor euch fürchten. Aber hütet euch ja davor, sie zu bekriegen. Ich werde euch von ihrem Lande nicht einen Fußbreit geben, denn das Gebirge Seir habe ich den Söhnen Esau zum Besitz gegeben. 4. Mose 20, schlagen Sie bitte auf 4. Mose 20, Vers 4. Das ist die Parallelstelle dazu. Sie werden sehen, ich werde gleich darauf eingehen, aber ich muss halt das alles noch vorher erwähnen. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in dieser Wüste gebracht, dass wir sie hier sterben mit unserem Vieh? Entschuldigung, das war vielleicht die falsche. Wie auch immer, es gibt eine Parallelstelle, wahrscheinlich ist es eins. Sie zogen eine lange in der Gegend von Kadesh auf und wendeten sich und zogen dann dem Gebirge Seir am Herr am Berg Hor. Hier sehen wir, wie in 5. Mose der Weg von Kadesh wieder weg in die Wüste in Richtung Rote Meer ging. Schließlich fand der Aufbruch zum gelobten Land statt, aber diesmal um Edom herum, da die Edomiter den Durchmarsch verboten. Die Israeliten wollten nämlich auf die alte Königsstraße, die schon aus Abrahams Zeiten stammte. Das können Sie im 4. Mose 20, Vers 17 bis 19 lesen. Ich zitiere, lasst uns durch dein Land ziehen, beantragten sie. Wir ziehen auf gebahnte Straße. Interessanterweise führte Gott das Volk ohne Kampf direkt am Grenzbach Sereb entlang zwischen den beiden Ländern Edom und Moab. Sie gingen dann ins Moabiterland bis hin ins Jordantal. Nach vielen Kämpfen und Begegnungen konnten sie dann schlussendlich durch ein Wunder Gottes trocken durch den Jordan gehen. Kommen wir jetzt auf die Verwirrungen und falschen Ideen zurück, die im Laufe der Jahre entstanden sind. Eine Idee ist, dass sie überhaupt nicht durchs Rote Meer oder irgendein Schiff mehr gegangen sind. Diese Idee kann man von vornherein laut Bibel ausschließen, wie wir gelesen haben. Eine andere Idee ist, dass die Israeliten nach dem Auszug in Richtung Norden gegangen sind, an dem sogenannten Siboronischen See, direkt am Mittelmeer, und das sogenannte falsche, übersetzte Schilfmeer durchquert haben sollen, wo sich auch die Philisterstraße befand. Diese Möglichkeit ist laut Bibel kategorisch auszuschließen, da wir wissen, dass Gott sie nicht auf diese Straße ziehen ließ und sie durch keinen schilfartigen See gegangen sind. Sie kehrten um in Richtung Süden zum Roten Meer. Bereits im 18. und 19. Jahrhundert gab es hauptsächlich im englischsprachigen Raum immer wieder Archäologen, die aufgrund der biblischen Angaben den Berg Sinai in einem heutigen Staat Saudi-Arabien suchten. In Deutschland, Österreich und der Schweiz tat sich zu diesem Thema lange Zeit nichts. 2010 kam jedoch mit der Veröffentlichung von die Akte Exodus von Lenhard Möller ein erster Stein ins Rollen. Viele sind der Meinung, dass der Berg Sinai in dem heutigen Saudi-Arabien liegt und damit die Überquerung des Roten Meeres nicht am Golf von Suez, sondern am Golf vom Aqaba stattfand. Das ist auch, was man viel im Internet findet. Man muss dazu wissen, dass sich einige auf die Bibelstelle in Galater 4, Vers 25 beziehen. Ich zitiere hier, denn der Name Hagar bedeutet der Berg Sinai in Arabien. Aha, die Bibel im Neuen Testament spricht von Arabien und nicht von dem heutigen Staat Saudi-Arabien. Zur hellenistisch-römischen Zeit bei Paulus wurde auch hier der Sinai als Arabien bezeichnet, so wie wir heute den Begriff Araber für die Nordafrikaner und auch für Vorderasien bezeichnen. Staaten mit einer mehrheitlich arabischen Kultur, wie zum Beispiel Tunesier, Syrer, Jordanier, Marokkaner und so weiter. Es wurden Inschriften angeblich eines Menoras oder andere Funden in Saudi-Arabien am angeblichen Berg von Sinai gemacht, und um diesen Ort zu beweisen. Allerdings konnten Wissenschaftler diese Funde auf eine Zeit datieren, die Jahrhunderte später stattgefunden hatte. Die Handelsrouten der Nabatäer verliefen später dort lang. Diese sind die Nachfahren von Ismael, Sohn Nebajot, gewesen. Eine wichtige Handelsmetropole war unter anderem Hagra, heute Mada in Salia, im heutigen Saudi-Arabien. Andere sagen, dass damals Midian im heutigen Saudi-Arabien liegt und daher dies der Ort sein muss, wo Mose lebte und der Berg Sinai ist. Wo der Ort oder das Land Midian liegt, sagt uns bekanntlich die Bibel nicht. Auch ist das Land Midian erst zu einer viel späteren Zeit für die Region Saudi-Arabien festgelegt worden. Interessanterweise bildet die Lutherbibel 84 Midian zur Hälfte auf der Sinai-Halbinsel ab. Aber einen weitaus besseren Beweis aus der Bibel, dass es nicht im heutigen Saudi-Arabien liegt, finden wir in der Bibel, wenn wir uns die Hinweise anschauen, wo die Wüste Schur liegt. Wir lesen in 2. Buch Mose 22, dass die Israeliten das Rote Meer in der Wüste Schur durchgezogen sind. Später dann in die Wüste Sinai, Wüste Paran und Wüste Zin. Wir lesen, dass die Wüste Schur östlich, direkt vor Ägypten liegt, zwischen dem sogenannten Golf von Suez bis oberhalb am Mittelmeer, entlang zum Land Kanaan. Das kann man auch nachlesen im 1. Mose 25, Vers 18 und 1. Samuel 15, Vers 7. Auch lesen wir in 1. Mose 16, Vers 7, dass die Magd Hagar von Abrahams Frau floh nach Palästina auf den Verbindungsweg in die Wüste Schur. Sie war Ägypterin. Wir lesen auch in 1. Mose 20, Vers 1, dass Abraham sich an der Grenze Kanaans bzw. außerhalb des Landes befand, südlich vom Land Kanaan in der Wüste Schur. Eine weitaus bessere Stelle zeigt uns den Lebensraum von den Amalekitern, die bekanntlich im Süden von Kanaan in der Wüste lebten, bis nach Schur, das vor Ägypten liegt. Schlagen Sie bitte hier auf 1. Samuel 15, Vers 7. Da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Schur, das vor Ägypten liegt. Wir sehen also, dass es unmöglich ist, dass die Wüste Schur im heutigen Saudi-Arabien liegt, was dem widerspricht, dass sie nach der Durchquerung vom Golf von Aqaba in die Wüste Schur im heutigen Saudi-Arabien gelangt sind. Die Kirche lehrt die Tradition mit der Verkündigung der 10 Gebote zu Pfingsten sowie die Tradition, dass die Israeliten am 7. Tage der ungesäuerten Brote das Rote Meer durchquerten. Keiner zweifelt diese Lehre an. Wenn wir also annehmen, dass sie ca. 25 Kilometer am Tag gelaufen sind, kommen wir vom Auszug aus Ramses direkt zum Roten Meer vom Golf von Suez, ca. 100 bis 150 Kilometer entfernt. Wir hatten gelesen, dass vom Berg Horeb, vom Berg Sinai bis nach Kadesh, es 11 Tagesreisen sind. Das wären bei einer bekannten Entfernung ebenfalls ca. 25 Kilometer pro Tag, wenn es irgendwie 280 Kilometer Laufweg waren. Es ist also unvorstellbar, die Route quer durch die Wüste mit über 350 Kilometer bis zum Golf von Aqaba zur Durchquerung nach Saudi-Arabien in 7 Tagen zu laufen. Ebenfalls ist es auch eine mögliche Südroute zur Südspitze an der Sinai-Halbinsel lang zum Golf von Aqaba mit ca. 450 Kilometer zur Durchquerungsstelle. Unvorstellbar, diese in 7 Tagen mit über 2 Millionen Menschen und Vieh zu laufen. Die Bibel berichtet nicht von einem Wunder, das besagt, dass das Volk geflogen ist. Es ist gezogen, und zwar zu Fuß. Es wurde auch nicht von einem Ort zum nächsten von Gott versetzt. Das wäre ein Wunder gewesen und wäre mit Sicherheit von Gott uns mitgeteilt worden. Sie sind in normaler Geschwindigkeit gezogen, 20 bis 30 Kilometer pro Tag. Da die Verfechter vom Berg Sinai in Saudi-Arabien auch da die Verfechter vom Berg Sinai in Saudi-Arabien auch nicht mit der Entfernung hinkommen von den 11 Tagesreisen vom Berg Sinai bis nach Kadesh, haben sie auch andere Orte wie zum Beispiel Kadesh um 100 Kilometer östlich nach Petra ins heutige Jordanien verlegt. Das würde sich widersprechen, da denn Kadesh tief im Lande Edom liegen würde, was die Bibel nicht sagt. Kadesh liegt unterhalb von Kanaan, wo auch das gelobte Land direkt liegt, wo die 40 Tage Erkundung stattfanden. An der Grenze zum gelobten Land, berichtet die Bibel. Viele Orte sind mit Sicherheit heute nicht mehr genau zu lokalisieren. Aber in vielen Fällen befinden sich uralte Orte noch immer an derselben Stelle oder in der Umgebung. Wie zum Beispiel Jerusalem, Jericho, Sichem, dem heutigen Nablus und so weiter. Daher ist eine Verschiebung ganzer Ortschaften in komplett andere Regionen sehr fraglich. Ich komme gleich zum Schluss. Die Ortschaftsangaben in der Bibel geben uns auch Hinweise. Wir können auch erkennen, anhand der wenigen aufgezählten Lagerplätze bis zum Ort, an dem die Israeliten das Rote Meer vom Golf von Suez durchquerten, es eine kurze Strecke sein musste, die in 6 Tagen bis zum Roten Meer machbar war. Es werden nach der Überquerung für die weitaus längere Strecke auch viel mehr Ortsangaben gemacht. Die Bibel hat uns auch gezeigt, dass die Lagerplätze nach der Überquerung immer entlang des Roten Meeres verließen, bis zum Berg Sinai. Was dafür sprechen könnte, dass sie nach der Überquerung vom Golf von Suez südwärts gingen, Richtung Südspitze der Sinai-Halbinsel zum Berg Sinai. Wir haben somit etwas Licht ins Dunkle gebracht, was die 40 Jahre Wüstenwanderung angeht. Ein jeder von uns sollte sich auch bereits in einem geistlichen Zustand befinden, der nicht die 40 Jahre Wüstenwanderung widerspiegelt. Wir sind getauft und aus diesem Zustand herausgekommen. Wer sich noch taufen lassen möchte, muss diesen Schritt ebenfalls tun. Den ersten haben wir getan, wenn wir heute alle hier versammelt sind. An dem Ort, den Gott uns in der Kirche gezeigt hat und die Festtage wir zusammen halten hier können. Es ist also wichtig, dass wir direkt an diesen Ort kommen, wo sich die Kirche mit der Predigerschaft versammelt, um ein Taufgespräch mit der Predigerschaft live zu führen. Sonst wandern wir weiter in der Wüste herum, ohne geistig vorwärts zu kommen.